Jedoch gab man ihm zu verstehen, dass seine Vorstellung von diesem Beruf nicht den gängigen Kriterien für das Amt entsprach, wie man es formulierte. Man speiste ihn wieder in den Kreislauf, allerdings nur an den Rand. Consultant, Berater, Mediator, die Bezeichnung spielte keine Rolle. Hauptsache, er blieb auf der Ersatzbank. Körperlich hatte er sich vollkommen erholt. Die psychische Seite stand auf einem anderen Blatt. Er lebte mit einer Art nassem Sack auf dem Rücken, jener Art von Last, die gemeinhin als Depression bezeichnet wird, mit den üblichen Symptomen wie Magenbeschwerden, Schüttelfrost und ein Kloß im Hals. Ständig hatte er nah am Wasser gebaut und verspürte fast ununterbrochen ein geradezu überwältigendes Bedürfnis nach Schlaf, als könne er auf diese Weise seinem elenden Zustand entkommen. So vergingen zwei weitere Jahre zwischen Frustration und Müdigkeit, Herabwürdigung und Gleichgültigkeit. Bis zu jenem Tag, an dem seine ehemaligen Gefährten, diejenigen, die in der Hierarchie aufgestiegen waren, sich an ihn erinnerten. »Der Plan ist folgender«, erklärte man ihm. »In Frankreich geschehen immer verrücktere Verbrechen und die Bullen kommen mit der Bearbeitung nicht nach. Wir möchten eine zentrale Stelle einrichten, die von Paris aus Beamte im ganzen Land einsetzt. Erfahrene Polizisten, die die Gendarmerie bei Bedarf unterstützen.« »Na super. Wie viele Leute habt ihr dafür vorgesehen?« »Im Moment bist du der Einzige. Es handelt sich eher um eine Testphase als um ein offizielles Projekt. Was ihr nicht sagt.« Allein schon der Gedanke, der zuständigen Gendarmerie einen externen Bullen zur Seite zu stellen, war wider den gesunden Menschenverstand. Niemand glaubte, dass das funktionieren würde, und niemand konnte sich erinnern, welche Abteilung diesen Plan ausgeheckt hatte. Aber wer war für ein totgeborenes Konzept besser geeignet als ein Gespenst? Das Problem bestand lediglich darin, dass Niemans den Scherz ernst nahm. Er beantragte sogar eine Assistentin. »Na, Fall getankt?« Ivana beugte sich zum Fenster des Volvo hinunter, beladen mit Salat to go, Müsli-Riegel, Mineralwasser und allem, was eine Tankstelle einer wunderlichen Veganerin bieten konnte. Niemans schüttelte sich und stieg aus, um seiner Pflicht nachzukommen. Er tankte, während er über seine unmittelbare Wirklichkeit nachdachte. Er befand sich auf einer deutschen Autobahn und der Herbst hatte gerade angefangen. Der Nachmittag zeigte sich so rotglühend wie ein Gemälde von Rothko. Er fühlte sich nicht unwohl, war aber auch nicht gerade auf dem Gipfel des Wohlbefindens. Auf dem Weg zur Kasse dachte er darüber nach, dass seine Stimmung eigentlich besser sein müsste. Schließlich ginge es nach Monaten voller Papierkram, Statistiken und Akten, welche die Gendarmerie nur äußerst zurückhaltend verschickt hatte, endlich zurück in den Außendienst. Das Seltsame an dem Einsatz war, dass sie nach Deutschland geschickt wurden. Nach Freiburg im Breisgau, im schönen Schwarzwald. Sie waren bei Tagesanbruch in Paris losgefahren und erreichten Colmar bereits gegen 10 Uhr. Geschwindigkeitsbegrenzungen interessierten Niemans schon aus Prinzip nicht. Der Staatsanwalt beim Landgericht in Frankreich hatte ihnen mitgeteilt, dass der Mord, den sie untersuchen sollten, im Wald bei Trussheim im Elsass begangen worden war. Das Opfer, die Verdächtigen, die Zeugen und alle anderen Involvierten allerdings waren Deutsche. Nun waren die Gendarmerie des Departements Haut-Rhin für den französischen Teil zuständig. Niemans und Ivana sollten sich um die Ermittlungen in Deutschland kümmern. Dieser Mitteilung folgten lange Ausführungen zu Vereinbarungen zwischen den Polizeiinstitutionen der europäischen Länder, die es ihnen ermöglichten, in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt von Baden-Württemberg auf deutschem Gebiet zu arbeiten. Niemans hatte nichts davon wirklich begriffen, machte sich darüber aber keine Gedanken. Er wusste, dass Ivana im Gegensatz zu ihm, der die schwer verständlichen Erklärungen lediglich über sich ergehen ließ, die Akte der elsässischen Gendarmen an sich genommen hatte und nun jedes Detail auswendig lernte, um ihn später darüber zu informieren. Während er zahlte, schaute er durch das Fenster zu ihr hinüber. Sie räumte im Auto herum und verteilte ihren Proviant um den Beifahrersitz, als wäre er Munition für einen Panzer. Ivana Bogdanovic, die Nummer 2 des Duos. Sie war das Beste, was ihm seit seiner Rückkehr aus der Lehre passiert war. Ihr Style hatte ihm von der ersten Sekunde an gefallen. Die Wildlederjacke, die sie ständig trug, nahm im Licht die Farbe eines Eichhörnchens an. Im Schatten war sie maulwurfsgrau. Ihre Jeans waren abgetragen, ihre Stiefel zerschlissen und ihre Haare rot. Irgendwie passte alles zusammen. Es verströmte Wärme. Eine Wärme, die sowohl an die Melancholie welker Blätter als auch an die Vitalität pulsierender Adern erinnerte. Sie war nicht sehr groß, aber extrem schlank. Man hätte sie auch als schmächtig bezeichnen können, doch dieser Begriff stand eher für Schwäche, und dem standen ihr Knochenbau und vor allem die ausgeprägten Muskeln direkt unter der Haut entgegen. Ihr Erscheinungsbild einer gehäuteten Katze sprach eher für einen unbändigen Überlebenswillen. Es hatte eine Katastrophe gegeben. Ja, aber das, was im Anschluss übrig geblieben war, zeugte von einer ungeheuren Intensität. Knochen, Muskeln, Wut. Ihre sehr helle Haut einer Rothaarigen ließ ihn an die Messer der Inuit denken, die aus einem einzigen Stück Elfenbein geschnitzt werden, dessen eines Ende geschärft ist, während das andere perfekt in der Hand liegt. Nemans wusste nicht, wie Ivana sich in die Arme ihrer Liebhaber einschmiegte, aber er war sicher, dass sie nachts so heißblütig und scharf sein konnte, wie sie tagsüber hart und kalt erschien. Ivana hatte seine Vorlesungen an der Polizeiakademie in Cannes-Écluse besucht. Als sie das erste Mal aufrief, sprach er ihren Namen falsch aus. Sie korrigierte ihn, fügte jedoch sofort hinzu, »Aber Sie können mich nennen, wie Sie wollen.« Der Satz klang keineswegs unterwürfig, sondern im Gegenteil äußerst stolz. Die junge Frau fühlte sich über derartige Kleinigkeiten erhaben und stand über ihnen. Im Laufe der Monate konnte er ihre herbe Schönheit immer deutlicher entdecken, darunter ihre hohen Wangenknochen, ihre wie mit dem Tuschpinsel gezeichneten Augenbrauen. Und dieses rote Haar, das ihn faszinierte und ihn aus irgendeinem unerfindlichen Grund an Abenddämmerungen auf Ibiza, Hippie-Partys und LSD-selige Meditationen erinnerte. Allesamt Dinge, die er im Allgemeinen ablehnte, die ihn im Zusammenhang mit Ivana aber plötzlich ansprachen. In Wirklichkeit aber war dieser ganze Prozess des Entdeckens großer Quatsch. Nemans hatte damit nur versucht, sich etwas vorzumachen und nur so getan, als wäre er erstaunt. In Wirklichkeit aber kannte er Ivana schon sehr lange und wusste, wozu sie fähig war. Beide wollten ihr erstes Zusammentreffen vor vielen Jahren vergessen und bei Null anfangen. »Wo ist mein Kaffee?« fragte er und drehte den Zündschlüssel. Sie zeigte auf einen Becher im Getränkehalter. »Kaffee ist nicht gut für die Gesundheit. Ich habe Ihnen einen Tee besorgt.« Murrend fuhr Nemans los. Ivana machte es sich auf ihrem Sitz gemütlich und stocherte mit einer Plastikgabel in ihrem Quinoa-Salat herum. Als sie die Absätze gegen das Armaturenbrett aus Nussbaumwurzel stemmte, hätte der Polizist beinahe aufgeschrien, nahm sich aber zusammen. Eine derartige Schmähung seines Volvo-Kombi hätte er bei niemand anderem toleriert. Bei Ivana allerdings. Er setzte sich in seinem Sitz zurecht, umfasste das Lenkrad und gab Vollgas. Doch er fühlte sich wohl. Glücklich und leicht mit diesem Kind neben sich, das mit 32 noch an den Nägeln kaute. Er genoss Ivanas Anwesenheit und ihren Duft nach Puffreis, der eher dem Geruch einer Kindercreme ähnelte, als dem einer Femme Fatale. Niemand hatte verstanden, dass er Ivana Bogdanowitsch als Assistentin auswählte. Die junge Frau verfügte als Lieutenant zwar über alle erforderlichen Qualifikationen, aber sie war eine Frau. Unter den Kollegen hielt sich das Gerücht, dass Niamans ein alter Macho war, ziemlich frauenfeindlich und auf jeden Fall ein Phallokrat. In seinen Augen hatte ein Polizist einen Mann zu sein, so einfach war das. Niamans selbst amüsierte sich über diesen Ruf, der ganz und gar nicht der Wahrheit entsprach, denn zu Frauen hatte er eine viel komplexere Beziehung. Er hatte nie geheiratet, aber nicht aus Verachtung oder Gleichgültigkeit, es war eher ein mit Furcht gemischter Respekt. Was jedoch Ivana betraf, brauchte er nicht lange nachzudenken. Ihre Fähigkeiten im Bereich Polizeiarbeit waren die besten, die er je erlebt hatte. Ihre Examensnoten in Cannes-Écluse sprachen für sich und ihre Leistungsbilanz in den darauffolgenden Jahren bedurfte keiner weiteren Erklärung. Alles passte perfekt. Denn er hätte sich ohnehin niemand anderen ausgesucht. »Hier raus?« fragte Nemans, als die Ausfahrt Freiburg-Mitte angezeigt wurde. »Genau.« Ivana nickte und pickte in ihrem Schälchen herum wie ein hungriger Vogel. Nemans beschleunigte. »Okay, und was ist jetzt mit dem Briefing?« »Laut dem amerikanischen Magazin Forbes steht die Dynastie von Geiersberg an 20. Stelle der reichsten Familien Deutschlands. Ihr Vermögen beläuft sich auf etwa 10 Milliarden Dollar. Es handelt sich um eine Adelsfamilie aus Baden-Württemberg, die ihr Geld mit Automobilzubehör gemacht hat. Das Unternehmen VG gilt als unverzichtbarer Partner aller deutschen Autohersteller. Wer ist der Tote?« Es mochte unwahrscheinlich erscheinen, aber Nemans hatte nicht die Zeit gehabt, die Ermittlungsakte auch nur zu öffnen. Er hieß Jürgen, war 34 Jahre alt und zusammen mit seiner Schwester Laura Haupterbe des Unternehmens. Seine Leiche wurde am vergangenen Sonntag im Wald von Trusheim im Elsass gefunden. »Wieso im Elsass?« Das Eichhörnchen hatte seine Mahlzeit beendet. Ivana stopfte die leere Plastikschale in die Tasche und packte ihr iPad aus. Ein bis zweimal im Jahr lädt die Familie von Geiersberg...